The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, direkt aus der Schäferstunde, Narzissmus und die unsichtbare Tochter, Uta Schäfer. Ich begrüße Uta Schäfer in meinem Podcast. Liebe Uta, schönen guten Morgen.
Guten Morgen, lieber Chris.
Ich freue mich. Also ich habe eben auch gerade noch frisch die letzte Episode eures Podcasts Schäferstunde gehört. Ein Podcast, den du zusammen mit deinem Bruder Herbert Schäfer hast, der unter anderem hier das Intro spricht. Da freue ich mich. Schönen Gruß. Und auch schon Gast in meiner Sendung war zweimal und eben auch zum Thema Narzissmus. Darum handelt sich eben auch der Podcast Schäferstunde. Den habt ihr, wie lange ist das jetzt her? Ihr habt für über einem Jahr gegründet, gell?
Am Sonntag war es genau ein Jahr.
Am Sonntag war es genau ein Jahr. Da war ich gar nicht so schlecht mit dem Schätzen, ja.
Sehr gut. Hast dich super vorbereitet.
Und ja, und der Herbert hat mir ja auch ein bisschen damals auch so leicht erzählt, dass du ja auch in dieser Arbeit mit diesem Podcast auch, also auch technisch und auch so ein bisschen, wie du das alles gestaltest, auch so ein bisschen aufgehst, gell? Weil total. Du hast ja, also der Herbert ist Schauspieler, du bist keine Schauspielerin, das kann man schon mal sagen.
Das ist ganz korrekt. Und ich war bis vor einem Jahr auch überhaupt noch nicht in der Öffentlichkeit zu sehen, ganz genau.
Warst du schon mal in einem anderen Podcast?
Ja, aber jetzt erst im Zuge der Schäferstunde sind wir mal eingeladen worden.
Okay, genau. Zusammen
aber auch, noch oder? Nicht, ist auch noch nicht gesendet worden. Ja, genau, zusammen mit Herbert.
Mhm. Das heißt, du bist heute zum allerersten Mal alleine?
Ganz alleine zum allerersten Mal, Premiere.
Ja gut, so ist das halt. Wenn man irgendwann ein Star wird, dann ist das unvermeidlich.
Oh, okay. Erhöht den Druck.
Ja. Nee, ich finde das ganz toll. Deswegen habe ich auch dich auch nochmal extra angefragt, weil ich hatte ja, wie gesagt, oder habe schon öfter mal, noch nicht so oft, aber schon zweimal jetzt über das Thema Narzissmus gesprochen hier in meiner Show und es kommt natürlich immer mal latent auch in anderen Episoden vor. Aber ich fand das ganz auch, ich habe ja auch diese, ich höre euch ja auch immer regelmäßig und finde diese Entwicklung auch und auch die Entwicklung von dir, also wie du das alles so machst, das finde ich ganz toll, dass ich dachte, da ist so viel Potenzial, was raus will und deswegen glaube ich, wenn ich dich anfrage, sagst du auch nicht nein.
Ja, also es freut mich natürlich sehr. Es ist mir natürlich auch eine große Ehre, hier eingeladen zu sein. Besonders ja, wenn man ja deine ganzen Gästeliste mal so anschaut, dann ja, war das schon ein bisschen Herzklopfen dabei. Aber ich habe tatsächlich ja auch schon ein Fernsehangebot ausgeschlagen. Und deswegen, weil ich da auch alleine hin sollte und mich einfach noch nicht so weit gefühlt habe, im Fernsehen aufzutreten.
Zu dem daher, Thema jetzt aber auch, zu dem Thema.
Zu dem Thema, genau. Die unsichtbare Tochter, Narzissmus und das wäre das Nachtcafé gewesen. Und ja, war auch eine große Ehre, aber da hatte ich das Gefühl, ich bin noch nicht so weit. Das ist mir too much.
Okay. Mhm. Naja gut, aber das ist vielleicht ja ganz gut. Die fragen bestimmt nochmal, da bin ich mir sicher.
Ich denke, ja.
Damit rechnest du.
Wir sind so verblieben, ja.
Ja, super. Das ist doch super. Das ist schön, das freut mich sehr. Mhm. Ich habe, wie gesagt, eben die aktuelle Folge, da geht es um selber, also erzählst du ein bisschen darum, wie es ist, selber Kinder zu haben auch, um da Kinder zu bekommen, wie dann auch eure Mutter darauf reagiert hat. Ich habe mir aber auch nochmal auch ein Solo sozusagen von dir angehört, wo es, das heißt, bei YouTube kann man das finden unter dem Namen die, ich glaube, die schlimmste Beleidigung meiner Mutter. Da sprichst nur du ohne den Herbert. Und ich finde das ja immer wieder interessant zu hören und ich glaube, das geht ja ganz vielen so, also dieses Wiedererkennen und dieses Wiederentdecken auch der eigenen Geschichte, was man selbst durchlebt hat und dieser Aha-Effekt ja auch ein bisschen. War das für dich, und das habe ich, glaube ich, auch mal den Herbert gefragt, aber war das für dich eine Überraschung, wie gut das angenommen wird, eure Geschichte?
Also für mich persönlich total. Es hat mich sehr gewundert. Ich hatte schon das Gefühl, da gibt es bestimmt ein paar Leute, die Ähnliches erlebt haben, die das auch interessiert. Aber welche großen Kreise das zieht, das hat mich sehr erstaunt.
Ich glaube, das liegt auch ein bisschen daran, dass man so auf die Welt kommt. Also mir geht es auf jeden Fall so und man ist ganz lieb und so ein Kind und man denkt, dass alle anderen eigentlich auch lieb sind. Also so vor allem natürlich die eigenen Eltern. Und es fällt einem ganz, ganz schwer, diese Brücke im eigenen Kopf zu überspringen und zu sagen, an dem Moment mal, da sind andere Mechanismen am Werk. Und da, dieser Weg, das zu verstehen, das ist ja eigentlich fast eine Lebensherausforderung, oder?
Das stimmt total. Vor allem, weil wir schon gemerkt haben, wir haben eine komische Mutter. Das haben wir irgendwann reflektiert, als wir in der Pubertät waren. Aber nochmal diesen Schritt zu gehen, die ist nicht nur komisch, sondern die hat auch eine ganz massive Störung. Das kam erst viel, viel später und jenseits der 50. Und auch nur ausgelöst dadurch, dass mein ältestes Kind mir einen Artikel zugesendet hat.
Und das war in diesem Artikel für dich eine Art Aha-Erlebnis, dass du das gelesen hast und hast du gedacht, Moment mal.
Genau, ganz genau. Da waren ja verschiedene Punkte, woran man eine narzisstische Störung erkennen kann. Und ich konnte dann quasi bei jedem Punkt sagen, ja, das stimmt, ja, das stimmt, ja, das stimmt. Und danach habe ich mich unglaublich erleichtert gefühlt. Da war wirklich dieses Gefühl, ich habe endlich eine Lösung gefunden. Ich weiß endlich genau, wie man das nennt. Und das war großartig.
Also manchmal habe ich ja auch heutzutage das Gefühl, dass natürlich auch dieses Wort Narzissmus oft sehr kommerziell benutzt wird oder auch überanstrengend benutzt wird. Also für alles Mögliche wird das benutzt und auch wenn mal vielleicht eine Beziehung nicht gut läuft, dann heißt es gleich, mein Ex-Partner war ein Narzisst. Das ist aber eigentlich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, oder? Also wenn man wirklich erkrankt ist daran, sage ich mal, wenn man wirklich diese... Also auch sein ganzes Leben sozusagen diese Wege geht, indem man eigentlich andere Leute einem vollkommen egal sind. Oder wenn man halt vielleicht mal in einer Beziehung einen egoistischen Entschluss fasst, oder? Also das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also diese Störung, die unsere Mutter hat, war ja eine ganz massive. Und ich denke, jeder Mensch ist ja in gewisser Weise narzisstisch oder hat narzisstische Anteile. Die brauchen wir ja auch, um zum Beispiel im Leben vorwärts zu kommen, um Ehrgeiz zu entwickeln. Alles in einem gesunden Rahmen. Und das, was jetzt auch wieder gemacht wird, ist, dass das Pendel zurückschlägt und man kriegt das quasi wieder zurück. Und es wird gesagt, naja, es ist Narzissmus, das geht mir wirklich auf den Nerv. Ich möchte das Thema nicht mehr hören. Und das tut dem Thema dann auch nicht gut, weil die Betroffenen von Narzissmus leiden wirklich Höllenqualen. Und das muss man schon ein bisschen differenzieren.
Wenn man sich, ich hatte tatsächlich gestern ein Gespräch mit einem Astrophysiker, mit dem Thorsten Enslin, der arbeitet am Max-Planck-Institut und der hatte und es ging um das Thema manipulative Kommunikation bei Mensch und Maschine. Und da ging es darum, ging es natürlich nur um eine Maschine, um KI, solche Agenten, die haben miteinander kommuniziert und mussten herausfinden, wer lügt und wer nicht lügt. Und danach eben dann einschätzen, also dann möglicherweise die Aussage ist mir nicht mehr so wichtig, sondern mir ist es wichtig, wer das sagt. Und da hat er die Brücke geschlagen, ganz leicht eben auch zum Thema Narzissmus und wie Menschen miteinander kommunizieren, wie Menschen sich natürlich auch dann möglicherweise eben anlügen. Und wie wichtig das ist, letzten Endes, diese Rationalität zu entwickeln, wenn man mit einem Menschen zu tun hat, gerade der einem nahesteht, der eine narzisstische Störung hat, die Rationalität zu entwickeln, zu sagen, das ist, weil der ist so und so und der wird immer auch so sein. Also es ist dieses Emotionale, diese Hoffnung, dieses, ach, das ändert sich vielleicht oder was auch immer, das hilft einem überhaupt nicht, sondern man kann das nur bewältigen, wenn man versteht, dass das wie eine, ja, fast schon wie so eine Maschine funktioniert letzten Endes, oder? Also würdest du mir da zustimmen?
Ja, absolut. Also das ist eigentlich auch der Punkt, der sich für mich rausentwickelt hat innerhalb des Podcastes, dass es gar nicht für mich mehr um unsere Mutter geht, sondern um das System Narzissmus. Genau. Mhm. Mhm. Und dass der auch immer nach, oder dass dieses System immer nach dem gleichen Muster abläuft. Und ja, da gebe ich dir völlig recht. Das muss man irgendwie von der emotionalen Ebene auch trennen und sich sagen können. Und das ist, glaube ich, irgendwann auch das Ziel. Dieser Mensch kann nicht anders, der wird so bleiben und ich stelle keine Erwartungen mehr an den. Und ich glaube, dann hat man schon sehr viel erreicht.
Also das ist auch, glaube ich, so ein bisschen das, was ich vorhin gemeint habe, dass man auf die Welt kommt und denkt, alle sind lieb und gut und vielleicht, oder wir haben alle zu viel Märchen gelesen oder so. Dass es ja schon Wahnsinn ist, dass man das erkennt und dass man auch versteht oder irgendwie sich damit auseinandersetzen muss, wie manche Menschen durch eine eigene Prägung, die möglicherweise vielleicht auch was damit zu tun hat, dass man gesagt hat, ich bin selber in einer Umgebung groß geworden, die war toxisch und wenn ich gelogen habe oder wenn ich mich anders dargestellt habe, als ich eigentlich war, dann kam ich besser mit dem Leben zurecht. Also jetzt auch ein bisschen Küchenpsychologie, aber und dann habe ich das übertragen, habe das immer so weiterbehalten und habe mich dadurch möglicherweise entfremdet und habe dadurch habe gemerkt, es bringt mir auch nichts, emotionale Beziehungen aufrechtzuerhalten, sondern ich verkaufe den Leuten immer was damit und damit komme ich am besten irgendwie klar im Leben. Ich finde es ja fast schon schockierend, dass es sowas gibt eigentlich. Mhm. Also ich finde das, darauf will ich eigentlich hinaus. Ich finde das manchmal, kann ich das manchmal gar nicht nachvollziehen, dass es sowas gibt. Ja.
Ja, genau. Ja, das geht mir ganz genauso. Also auch wenn ich diese ganzen Kommentare lese und denke, ja, das ist ja eins zu eins immer das, was wir erlebt haben. Ja. Das kann doch nicht sein, dass das immer gleich abläuft und dass es die gleichen Sätze sind, dass es die gleichen Situationen sind. Woher kommt das? Was ist das eigentlich? Ja, also mir geht es genauso.
Ja, und warum reagieren manche Menschen so darauf und manche nicht? Also das wäre auch meine Frage, ist denn, weil das hatte ich in diesem Video, die schlimmste Beleidigung meiner Mutter, da ist, weil das hat mich total nochmal, als ich es heute auch gehört habe, daran erinnert, wie meine Großmutter war. Also meine Großmutter war vor allem so, jetzt auch übertragen auf meine Mutter, nur meine Mutter hat natürlich keine Aufarbeitung gemacht, so wie jetzt ihr zum Beispiel, sondern die hat das ähnlich weitergelebt. Nicht ganz so intensiv eben, aber ähnlich. Und man hat in dieser Konstellation von meiner Mutter, Großmutter, dann gibt es auch einen Bruder und es gibt auch dieses goldene Kind und der Sündenbock sozusagen. Diese Konstellation gibt es auch. Meine Mutter war auch immer eher der Sündenbock. Und dann habe ich überlegt, wie war das eigentlich davor? Also wie war denn eigentlich die Mutter meiner Großmutter? Habt ihr da irgendwie nachgeforscht, als das hier gesagt habe, in was für einer Umgebung ist denn eigentlich unsere Mutter groß geworden, dass die so geworden ist? War das schon immer so? Also war das immer so wurde das über Generationen weitergegeben?
Das ist auch eine interessante Frage. Wir kennen ja schon wir kannten unsere Großmutter mütterlicherseits, aber nicht sehr lange und nicht sehr intensiv. Wir hatten nicht so intensiv Kontakt mit ihr. Und wenn sie eine Narzisstin gewesen wäre, dann halt eher so eine verdeckte, vulnerable Narzisstin, die sich ein bisschen in ihrer Krankheit oder hinter ihrer Krankheit versteckt hat und ihren Mann hat alles machen lassen. Und meine Mutter erzählt halt, dass ihre Mutter eine ganz grausame, furchtbare Frau gewesen sei, als sie ein Kind war. Das ist eigentlich die Information, die wir haben und mit der wir arbeiten müssen, wir können es nicht überprüfen. Und es scheint so zu sein, dass meine Mutter, ihre Mutter halt auch unter diesem Fokus Narzissmus ganz anders bewertet, als wir jetzt unsere Großmutter bewerten würden. Und da halt auch herauszufinden, liegen wir jetzt richtig oder liegt unsere Mutter richtig? Hat sie jetzt eine narzisstische Mutter oder einen narzisstischen Vater? Der soll auch ganz heftig gewesen sein. Das können wir nicht so genau sagen.
Also weil das finde ich ja auch immer interessant. Ich glaube ja, das ist ja das, also solche Narzisstinnen oder Narzissten werden ja nicht, die ploppen ja nicht einfach auf. Die kommen ja auch irgendwo, die haben ja eine Geschichte. Und ich bin halt mit meiner Mutter und mit meiner Großmutter im Grunde groß geworden und deswegen kenne ich auch diese Geschichte auch von meinen Großeltern. Ich hatte sehr viel Kontakt mit dem. Ich kenne aber auch meine Urgroßmutter noch und weiß so ein bisschen, wie die funktioniert hat. Die war eigentlich ganz lieb, aber hat auch so ein bisschen in den 20er Jahren oder so, ihr Ding gemacht. Und meine Großmutter wiederum ist eigentlich auch so halb bei ihr und halb bei ihren eigenen Großeltern groß geworden. So. Und da fängt es schon so an, ein bisschen so schwierig zu werden, wo ich so denke, okay. Ich meine, natürlich kann man das nur mutmaßen. Man weiß es natürlich nicht genau, wie es gelaufen ist. Aber schon, wo ich denke, na gut, vielleicht hat meine Großmutter dann tatsächlich irgendeine Strategie entwickelt für sich selber, um in diesem Umfeld irgendwie zurechtzukommen. Ja, also war ja auch jetzt nicht, war auch, muss man sagen, unehelich, was natürlich vom Krieg ganz eine Sünde war vor dem lieben Gott sozusagen. Wurde dafür auch total gemobbt in der Schule. Hat dann möglicherweise eine Art Überlebensstrategie an den Tag gelegt, die dann zu so einem Narzissmus geführt hat, ja. Das finde ich immer ganz interessant. Also wo hat es angefangen? Und aber auch dann, wo hört es auf? Also das ist ja auch die Frage. Jetzt habe ich dir ja das erzählt, meine Mutter macht das im Grunde gerade so weiter. Und ihr habt aber euch entschieden, das aufzuarbeiten. Das finde ich auch interessant. Also irgendjemand fängt dann an, es zu brechen. Ja.
Ja.
Und wo man dann wieder denkt, ach okay, dann ist das vielleicht doch... so eine Typfrage. Also, weil warum kommt irgendwann jemand wieder dazu und bricht es? Ja, ihr hättet ja euch ja auch dann entscheiden können, oder du hast ja Kinder, genauso zu werden. Ja?
Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also das ist zum Beispiel auch so eine Frage, ja, vielleicht ist es eine Typfrage. Vielleicht hat es auch geholfen, dass Herbert und ich uns gemeinsam hatten, dass wir uns gestützt haben oder dass wir uns auch gegenseitig bezeugt haben, dass unsere Mutter einen Knall hat, sozusagen. Und ich denke, dass viele, viele Kinder von Narzissten diese Zeugen nicht haben. Also dann schweifen ja die Geschwister ab, wenn die goldenen Geschwister werden sich tunlichst zurückhalten, zu dem Sündenbock hin zu stehen, weil sie ja da viel riskieren. Mhm. Und du hast eben auch gesagt, und habe ich das richtig verstanden, du weiß nicht genau, wo kommt es her? Ist es eine Erziehungsfrage, der Narzissmus oder die narzisstische Störung, oder ist es erblich?
Ja.
Und ich glaube, dass sich da auch die Geister scheiden. Also man sieht ja in den Gehirnen von Narzissten schon Veränderungen. Ja. Und es wird gemutmaßt, es ist erblich. Es kann natürlich auch sein, dass diese äußeren Faktoren wie Erziehung oder Umfeld, soziales Umfeld, das noch befeuern. Das kann natürlich sein. Aber wenn man denkt, dass es erblich ist, dann muss es natürlich auch mehrere Generationen betreffen, ganz einfach. Und ja, da ist von auszugehen.
Ja, wenn es erblich ist, ist es irgendwie auch gruseliger, finde ich. Aber auf der anderen Seite, also das weiß ich natürlich nicht, aber wenn die Geschichten, die ich bis jetzt so gehört habe von Betroffenen, da sind die Umstände, sage ich mal, der auch der Kindheit und so weiter, die sind schon ähnlich. Also es ist jetzt keiner, der eine komplett andere Geschichte hat, aber sagt, trotzdem waren meine Eltern oder so Narzissten aus meiner Sicht heraus, sondern es ist, oder haben, also auch wenn der dann nachforscht, wie sind die eigentlich groß geworden? Das ist halt auch immer sehr ähnlich, so dass ich dann wieder denke, okay, aber da müsste doch auch jemand ganz anderer, der mit einer ganz anderen Geschichte, müsste doch auch ein Narzisst sein, wenn das erblich ist. Weißt du, so. Aber das ist auch Küchenpsychologie, das weiß ich natürlich nicht, ja. Das Erbliche macht mir, wie gesagt, am meisten Angst, weil natürlich dieses Ausgeliefertsein, also dass man sagt,
genau das.
Und man dann sagt, dann waren vielleicht die Gene bei euch mehr von eurem Vater oder so, dass das einfach nicht so funktioniert hat, ja.
Genau. Dann hätten wir ja Glück. Also.
Ja.
Also, es ist ja so oder so wahrscheinlich dein ein Glücksspiel. Oder man hat auch Glück. Eben, also, oder Pech. Also Pech mit der Mutter und Glück, sich davon irgendwann zu distanzieren und zu lösen und zu sagen, das, was unsere Mutter hat, ist eine Störung und das passt nicht in unser Lebenskonzept. Das möchten wir nicht weitergeben und auch nicht weiterleben.
Auf der anderen Seite denke ich natürlich auch, dass ja möglicherweise auch der eine oder andere Narzisst sich so viel in die Tasche lügt, dass er vielleicht ja aus seiner Sicht erstmal ein angenehmeres Leben führt, als vielleicht jemand, der es als Opfer aufarbeiten muss. Also, das ist, also, weil nicht jeder, der es aufarbeitet, findet auch einen guten Weg. Also manchmal kann ja auch die Belastung sehr hoch sein bei so einer Aufarbeitung, glaube ich.
Genau. Und es ist nicht garantiert, dass man diesen Weg wirklich daraus findet, endgültig. Oder ob man ein Leben lang nur unter seinen Störungen leidet. Also wir haben ja auch Störungen. Also wir sind ja davon betroffen und haben ja sozusagen auch Traumafolgen davon, die unser Leben bis heute ja beeinflussen. Und mir kommt es oft so vor, dass unsere Mutter mit ihrer Störung viel besser im Reinen ist und auch sehr, sehr gut damit lebt. Sie hat auch eine robuste Gesundheit und bezeichnet sich selber als Glücksschwein, also dass quasi ihr Leben glücklich verlaufen sei und sie mit sich im Reinen ist. Also wenn sie jetzt sterben würde, so kommuniziert sie es auf jeden Fall, dann wäre alles für sie fein.
Ja gut, aber das ist, denke ich, immer so ein bisschen das, auch wie man es, also gut verpackt ist halt verkauft, so wie man es halt auch gerne darstellt. Ich war sehr lange in einer Beziehung auch mit einer Frau, bei der ich auch glaube, dass tatsächlich auch wirklich eine tatsächlich wie pathologische Störung und Narzissmus auch vorliegt. Also wo ich nicht nur sage, oh, das war ja, die hat ja einen Knall, die hat ja eine narzisstische Störung, sondern ich glaube wirklich tatsächlich, dass da das vorhanden war. Hatte mich auch von ihr getrennt, bin dann wieder zu ihr zurück und habe mittlerweile auch das Gefühl, dass ich auch so ein bisschen... habe ich auch die Rolle, die ich mit meiner Mutter hatte, die habe ich da, glaube ich, auch ein bisschen aufgearbeitet sozusagen, weil das sehr ähnliche, das passiert ja, kann passieren, weißt du, du stößt wieder auf das Gleiche, was du schon mal im Leben erlebt hast, weil du musst irgendwie was daran arbeiten. Und die hat das auch immer gesagt, also die hat auch immer gesagt, sie ist super Leben, was sie hat, sie ist super glücklich, sie ist... geht's uns nicht Gold, hat die immer zu mir gesagt. Geht's uns nicht Gold, ja. Und dann hatte sie aber auf der anderen Seite so eine relative Tiefe, eine dunkle Tiefe und war sehr unglücklich, was ich glaube ich sonst außer mir keiner gemerkt hat. Und da würde ich sagen, da ist schon die Verpackung sehr wichtig gewesen. Also ich weiß gar nicht, ob sie selber so gut damit zurechtgekommen ist, aber, und das meinte ich eben mit dieser Aussage, ich glaube, sie hat sehr viel im Alltag über sich rübergestülpt, dass sie es, glaube ich, nicht immer so viel gemerkt hat, wie vielleicht dann jemand, der möglicherweise sowas aufarbeiten muss. Aber das ist auch eben eine Mutmaßung, das weiß ich nicht. Ja? Ich könnte es mir aber vorstellen. Ja?
Genau. Es wird ja auch gesagt, dass Narzissten nicht reflektieren können über sich selber. Und wenn das so ist, dann fällt ja dieser Aspekt weg. Also die normalen Menschen, also ich persönlich zum Beispiel, ich überlege mir oft, habe ich da was falsch gemacht, habe ich was falsch gesagt oder wie begegne ich dieser Person gerade, wie komme ich gerade rüber, und das haben die einfach nicht. Also das kommt mir bei meiner Mutter auf jeden Fall schon authentisch vor. Aber wie gesagt, man kann nicht in den Kopf gucken.
Ja, genau, man kann in keinen Kopf schauen, das stimmt. Jetzt, also du warst in dieser Konstellation das Sündenbockkind und der Herbert war das goldene Kind. Gell? Mhm. Das heißt, gab es für dich, war das für dich, als du ein Kind warst, wie dein Alltag? Du kanntest es ja nicht anders. War das für dich Normalität damals, wie deine Mutter dich behandelt hat?
Ja, es war Normalität. Also ich habe es einfach so genommen und habe es ja auch geglaubt, dass ich wahrscheinlich irgendwelche Fehler mache und deswegen auch gerügt werde und bestraft werde. Und habe das irgendwann schon ungerecht gefunden, dass der Herbert anders behandelt wird oder vermeintlich besser. Ja, aber groß hinterfragt habe ich das dann nicht, noch nicht als Kind.
Mhm. Hatte ich das, also hattest du im Herbert dann wie eine Stütze oder hast du dich auch isoliert als Kind? Also um so ein bisschen auch so eine eigene Welt. Also ich kenne das so, dass ich auch angefangen habe, wirklich sehr stark meine eigene Welt zu generieren und dem zu entfliehen, was eigentlich so zu Hause passiert ist.
Ja, total. Also da kann ich mich absolut anschließen. Ich habe absolut in einer Traumwelt gelebt. Ich habe mir meine eigenen Geschichten ausgedacht. Ich habe in meinen eigenen Träumen gelebt, auch tagsüber. Ich habe mich versucht, da immer rauszuziehen. So im Nachhinein merke ich das. Das war so. Ich habe auch anderen Kindern fantastische Geschichten erzählt über mein Leben, die absolut nicht gestimmt haben. Okay. Um mir, glaube ich, selber einfach so eine Traumwelt zu kreieren.
Ja, ich glaube, dass das natürlich als also das ist ja so eine, wie so eine emotionale Stütze, glaube ich, die ganz wichtig ist.
Genau.
Denke ich.
Weil du lebst ja als Kind in permanenter Anspannung. Also es ist zu Hause, du lebst in permanenter Gefahr, weil diese Aggression der Mutter, verbal und auch nicht nur verbal, die kann ganz plötzlich ausbrechen. Du kannst es nicht vorhersehen. Also du kannst verschiedene Sachen lassen, von denen du schon weißt, dass sie bestraft werden. Aber andere Sachen ploppen einfach auf und du hast keine Ahnung, warum das jetzt passiert ist. Also du lebst halt quasi in Angst. Und insofern war diese Traumwelt wirklich wichtig.
Ja, das ist genau das Ding. Und das ist aber auch, also das habe ich mehrmals erlebt, ich habe das zu Hause erlebt und ich habe es auch in dieser Beziehung erlebt, das ist dieses auch wie auf Eierschalen laufen. Ja? Also du weißt so, oder in so einem Minenfeld, du läufst da immer, du weißt nicht so genau, dann macht es, explodiert es. Das Ding war natürlich, dass bei euch war ja die direkte Projektion, also deine Mutter und du, da war kein, gab es niemanden dazwischen. Bei mir war es so, dass meine Großmutter, die ja der Hauptnarzisst in unserer Familie war, sie hat sich natürlich erstmal mehr auf meine Mutter konzentriert. Dann hat mein Großvater auch noch gelebt. Der hat das alles so abgedeckelt, als er tot war. Als ich 10 war, ist er gestorben. Da war das von heute auf morgen die Welt eine andere, ja. Da hat meine Großmutter das Regime total an sich gezogen und auf einmal war alles anders. Und es wurde sich vor allem viel mehr auf mich projiziert. Ja, und geguckt, was ich jetzt tue. Weil ich natürlich auch älter wurde und unangenehmer. Also so mehr Teenager und so, ja.
Ja.
Bei euch gab es jetzt ja nicht diesen, so wie so einen, einen natürlichen Puffer. Also so, mein Großvater wäre jetzt der natürliche Puffer. Das gab es bei euch ja nicht, gell? Sondern du hast ja eigentlich dann die volle Breitseite abgekriegt.
Ja, also im Haushalt natürlich gab es den Puffer nicht und mein Vater war ja oft auch abwesend und später ist er ja auch ausgezogen. Da gab es diesen Puffer gar nicht und wir hatten aber eine ganz tolle Hausgemeinschaft. Also es waren verschiedene Nachbarinnen, die zwar die Flying Monkeys meiner Mutter waren, aber auf der anderen Seite auch uns Aufmerksamkeit geschenkt haben, mit uns was gemacht haben, mit uns geredet haben und das hat es, glaube ich, schon so ein bisschen abgefedert und uns das Leben etwas leichter gemacht. Und wir hatten ja auch noch unsere Halbschwester Barbara, die auch noch ein wichtiger Punkt in unserem Leben war und uns gestützt hat.
Das heißt, wie kann man sich denn so einen Alltag in deiner Kindheit vorstellen? Also ist das... hast du das, wie deine Mutter dich behandelt hat sozusagen, oder der Sündenbock sein, hast du das jeden Tag erlebt oder gab es da Zeiten, die waren intensiver?
Also je älter ich wurde, waren die dann auch schon mal wieder intensiver, weil ich mich ja versucht habe abzusetzen oder meine Freiheit zu bekommen. Und sie waren auch schon intensiv in der Grundschulzeit, wo sie mir jeden Tag gedroht hat, wenn du dich nicht benimmst. Also es war eigentlich immer so der Standardsatz, dann stecke ich dich in ein Heim. Und dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich bin hier am falschen Platz und dieses Gefühl war eigentlich immer da. Das war eigentlich latent, eigentlich immer da.
Und du hast du auch manchmal die Position, die der Herbert hatte, dann beneidet?
Ja, total. Ich fand das total blöd, dass er das goldene Kind war und dass er so bewundert wird und herausgestellt wird und wenn später Herbert Freunde zu Hause hatte, dann war ich abgemeldet. Dann war ich Luft. Also dann zählte Herbert und seine Freunde. Und die waren auch wirklich immer wichtig für sie. Also da hat sie Anteil dran genommen. Während meine Freunde, die waren nicht so gern gesehen. Also da habe ich auch schon einen Unterschied gemerkt. Ich sollte eigentlich keine Freunde haben.
Ja, das ich auch nicht. Ich sollte auch
keinen. Du auch nicht.
Ja, witzigerweise sollte ich auch keinen. Es wurde auch gerne unterbunden. Es wurde immer gesagt, der ist nicht gut für dich. Der zieht dich nur in den Dreck oder irgendwas. Und das fing auch schon in der Grundschule an. Also das war, ich weiß noch, ich habe irgendwann mal einem, als da war ich relativ jung, irgendwie 6, 7 Jahren oder so in der Grundschule, den habe ich angerufen, und weil meine Mutter sagte, ich soll keinen Kontakt mehr mit dem haben, weil sie glaubt, dass der klaut, sagt, obwohl es keinen Grund dafür gab, aber sie sagte das. Und dann wurde ich da irgendwie wie gezwungen anzurufen. Dann habe ich da angerufen, habe dem gesagt, ich will keinen Kontakt mehr zu dir. Ich wusste gar nicht warum. Ich war noch viel zu jung. Und 2 Wochen später stand ich vor seiner Tür und wollte mit ihm spielen. Und da hat der Vater mich reingerufen und hat gesagt, sag mal, was willst du eigentlich? Das hat ja auch jetzt dem besagten Freund ja auch ein bisschen wehgetan. Und so. Ich habe das gar nicht verstanden. Also ich habe damals gar nicht verstanden, das war ja nicht meine Entscheidung. Ich wurde da ja beauftragt. Und das hat sich hingezogen natürlich, hat sich dann natürlich gewechselt mit Freundinnen oder Lebensgefährtinnen, die natürlich dann nicht akzeptiert worden sind, außer sie haben so ein bisschen gepasst in das Bild, aber ansonsten die waren wie Luft für meine Mutter, die waren nicht existent. Und ich bin ja ein Einzelkind, da ist ja nochmal anders, ich habe ja keine Geschwister, also nur Halbgeschwister, mit denen habe ich keinen Kontakt. Das finde ich halt schon, weil das war bei mir manchmal so eine Mischung, habe ich das Gefühl. Also auf der einen Seite Sündenbock, auf der anderen Seite goldene Kind, weißt du, so.
Mhm. Ja, du musstest alle Rollen spielen, ne?
Ja, so ein bisschen. Wir alle Rollen spielen. Und das war für dann zum Beispiel später meine Freundin oder so, ganz abstrakte Geschichte, Lauch. Also die haben das gar nicht so richtig gerafft. Und dadurch habe ich es natürlich noch mehr gelernt, weil auch mit 20 oder 30 oder so, selbst mit 30 habe ich das noch nicht so richtig realisiert. Manchmal ist es erschreckend, wie lange man braucht für sowas. Mhm.
Ja, man lebt wie unter so einer Glocke.
Ja. Ne? Ja.
Die Welt um dich rum existiert zwar, aber du bist fokussiert auf dieses Familienkonstrukt quasi.
Wie findest du denn diese Aufarbeitung generell? Also ich weiß noch, dass als ich die Sendung mit dem Herbert gemacht hatte, da hat irgendwie meine Mutter doch mal heimlich meinen Podcast gehört und hat sich tierisch aufgeregt und so. Aber ich habe ja nicht so einen guten Kontakt mehr mit ihr, deswegen war es mir vollkommen egal. Aber sie hat sich dann irgendwann beruhigt, hat auch wieder so getan, als wäre es nie passiert. Wie gehst du denn damit um? Also findest du, das ist so eine Aufgabe, die wir haben, oder das ist auch so wichtig, dass man das wirklich so öffentlich auf einmal auch bespricht, weil ich finde das ja schon, also es ist ja faszinierend, unsere Großeltern hätten sowas nie getan, glaube ich.
Nee, auf gar keinen Fall. Und das ist ja auch ein mega Tabu,
ja,
also Tabu, was wir da brechen. Es ist ein richtiges gesellschaftliches Tabu. Man redet nicht über die Familie. Man zieht die nicht in den Schmutz.
Ja.
Und das versuchen wir ja nicht zu tun. Wir wollen ja nicht unsere Mutter in den Schmutz ziehen, aber wir wollen gerne dieses Schweigen brechen, was unsere ganze Generation eigentlich hat. Wir sind eigentlich die großen Schweiger. Wir haben das alles mitgemacht und haben gedacht, wir sind irgendwie selber dran schuld. Und naja, unsere Eltern hatten auch nicht so eine super Kindheit und wir müssen denen das vergeben, weil die hatten es ja viel schwerer als wir. Und ich glaube gerade, also du bist ja wahrscheinlich jünger, aber gerade so diese Nachkriegsgeneration, ich bin 20 Jahre nach Ende des Krieges geboren, da haben wir auch noch ganz schön viel von abbekommen, von diesen Vorstellungen, wie man Kinder erzieht, das haben sie auch noch alles mit uns gemacht und auch irgendwelche Institutionen wie Schule und dieses Verschickungsheim, wo wir hingekommen sind. Da herrschte ja wirklich noch der Wind der NS-Zeit, finde ich. Ja, zum Teil wirklich.
Ja.
Also wir hatten einen Grundschullehrer, der hat dann noch Kriegslieder gesungen und ist durch die Klasse marschiert. Mhm. Also das kann man ja, wir fanden das lustig. Mhm. Aber so im Nachhinein gesehen war der ja auch irgendwie ein bisschen fehl am Platz als Pädagoge.
Ja, natürlich, das auf jeden Fall. Also ich bin Jahrgang 77, ja.
Och, du bist ja noch jung.
Das sagst du. Das sehen die einen sagen so, die anderen so, nicht wahr?
Ah ja, doch.
Aber trotz alledem, also wie man dann ja trotzdem sieht, es geht ja trotzdem immer weiter, egal was für ein Jahrgang man ist. Mhm. Ich kenne das, also ich kenne auch diese, da war es dann, da nannte man das zum Beispiel Internat. Also ich hatte immer dieses, du kommst ins Internat. Aber das war natürlich auch so ein feuchter Traum meiner Mutter, die immer gerne Heimatfilme geschaut hat und dann irgendwie gedacht hat, das Internat in Bayern oder so, weißt du, so ganz romantisch. Und dann kann sie wahrscheinlich da immer Urlaub machen. Ich glaube, da hat sie auch drüber nachgedacht. Aber das war dann zum Beispiel auch so ein Ding immer, dieses, du kommst ins Internat. Auf der anderen Seite habe ich mit Leuten auch gesprochen, in meinem Alter, unabhängig von Narzissmus, die haben auch gesagt, ja, das Internat war immer ein Ding früher. Das war immer so, kommst ins Internat. Also, okay, warum? Also, warum soll ich denn ins Internat? Aber das war so auch ein romantisiertes Bild, habe ich manchmal das Gefühl, der 50er Jahre oder so. Ich wurde leider auch mit sehr vielen Heimatfilmen groß, die dauernd liefen. Es wurde auch immer in der Vergangenheit gelebt, sehr, sehr gerne. Und da waren das natürlich ein wichtiges, da waren so, wie ein Internat war, so ein totales positives Motiv dieser Zeit, habe ich das Gefühl. Ja.
Ja, da wurde aus den Kindern mal so was richtig Gutes gemacht. Die wurden da mal gut erzogen und werden dann auch was. Die sollen was machen aus ihrem Leben. Ja, kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Und dir hat das keine Angst gemacht. Also das war, du hast
es so genommen, so Anspruch. Ich wusste eigentlich, dass sie das nicht macht, so, weil sie nicht so. Sie war sehr abhängig auch von meinen Großeltern. Die haben sehr viel für sie gemacht. Sie hat selber nicht so viel auf die Beine gekriegt, sag ich mal so. Und da wusste ich, dass das sowieso nichts wird. Auch schon als Kind habe ich das gemerkt. War immer sehr viel Blablabla, aber nicht so viel dahinter. sehr viel Drohung, aber nichts dahinter. Aber das zieht sich sowieso durch. Also es war bei meiner Großmutter auch so. Die hat auch viel, viel gedroht, aber nichts passiert. Also ja, große Reden geschwungen und so. Jetzt in dieser aktuellen Folge geht es ja auch um deine Kinder, um das Kinderkriegen. Da sagst du zum Beispiel auch, dass deine Mutter so reagiert hat, dass sie gesagt hat, ich kümmere mich dann aber nicht um die Kinder. Mich hat ja keiner gefragt. So, also das total auf sich bezieht eigentlich die Situation. Mhm. Ich auch sehr stark an meine Großmutter erinnert tatsächlich. Mhm. Was für eine Beziehung hatte denn deine Mutter mit deinen Kindern? Oder hat noch?
Das ist schon distanziert, würde ich sagen, von ihrer Seite aus. Yeah. Von der Kinderseite aus. Die Kinder haben ihre Großmutter schon geliebt. Die sehen sie heute vielleicht ein bisschen differenzierter. Aber von sich aus haben sie eine Beziehung aufgebaut, die allerdings immer dadurch unterbrochen war, dass wir nur ein paar Mal im Jahr da waren. Also unsere Mutter wohnte Gott sei Dank nicht nebenan. Also dann wäre es wirklich schlimm geworden. Aber so war das so. Die wohnte ja in Bonn. Wir sind da 2 Stunden hingefahren und 2 Stunden zurück. Und damit war sie in sicherer Entfernung. Und sie ist auch nicht diese Narzisstenmutter, die sich einmischt, insofern, dass sie krallt. Also dass sie die Kinder an sich reißen möchte oder so, sondern bei ihr ist es wirklich, sie ist ja so die sehr grandiose Narzisst. Sie will die Aufmerksamkeit und wenn die Kinder klein und süß sind, dann hat sie das genervt. Dann ist ja diese Aufmerksamkeit von ihr abgegangen und dann hat sie auch ganz schön gegen mich gefeuert. Also da hat man schon gemerkt, das gefällt ihr nicht. Mhm. Aber als die Kinder dann größer waren und ihr Aufmerksamkeit geschenkt haben, dann waren die schon ganz okay, die Kinder. Für sie.
Ah, okay. Also das heißt, solange die Kinder sie nicht beachtet haben, waren die Kinder ein Störfaktor, ja?
Genau. Mhm. Ja, genau. Und nicht das, was man normalerweise denkt. Also erstmal rechnet man ja damit, dass sich Großeltern wahnsinnig freuen, ne? Wenn da Nachwuchs kommt und manche warten ja auch ganz sehnsüchtig auf die Enkelkinder. Das hat sie ja nicht getan. Sie wollte ja wahrscheinlich nicht als alt deklariert werden, ne? Oder jetzt schon Großmutter werden. Und auch dass man sagt, die Kinder sind so süß, guck doch mal dieses kleine Kind an, das ist so niedlich. Und sie hat so eine Handbewegung gemacht, oh nee, lass mich mal in Ruhe damit. Also sie reagierte ganz anders als andere Leute, das merkt man schon.
Und damals hast du ja noch nicht so hinter dieses Muster blicken können, oder?
Nein.
Das heißt, wie bist du damals damit dann umgegangen mit dem Verhalten deiner Mutter?
Also ich habe irgendwann die Reißleine gezogen und habe gesagt, ich brauche einen Kontaktabbruch. Also dieses ewige Rumhacken meiner Mutter auf mir, weil ich jetzt Kinder habe, weil die Kinder ihr die Aufmerksamkeit nehmen, halte ich nicht mehr aus. Ich breche diesen Kontakt ab und habe das auch ein Jahr durchgehalten. Und es wäre eigentlich auch eine gute Strategie gewesen, nur habe ich dann auch den Kontakt zu Herbert abgebrochen. Und der ist irgendwann gekommen und hat mich zurückgeholt aus dieser Abstinenz. Und was Herbert anbelangt und die Beziehung zu ihm, Gott sei Dank. Und was unsere Mutter anbelangt, naja, wer weiß, vielleicht wäre es für mich besser gewesen, den Kontakt nicht mehr zu bekommen.
Hast du denn heute noch Kontakt zu deiner Mutter?
Ich habe sporadisch Kontakt, ja, genau. Mhm. Ich fahre da ab und zu mal hin, also so ein-, zweimal im Jahr. Und sehe zu, dass dieser Kontakt auch nicht allzu lange ist. Und zwar aus dem Grund, das hört sich jetzt ganz fies an. Einerseits, um zu schauen, wie geht es ihr gesundheitlich? Wie geht es ihr geistig? Hm. Und auf der anderen Seite, weil ich meine Erinnerung an meine Mutter und an die Kommunikation mit ihr immer wieder auffrische. Okay. Dieses Sündenbockkind hat die Tendenz, diese ganze Vergangenheit immer wieder aus dem Gedächtnis zu streichen oder sich in irgendeine Schublade zu packen, die Schublade zuzumachen. Das ist so die Strategie, um damit umzugehen. Und ich muss diese Schubladen immer wieder aufmachen und schauen, wie ist unsere Kommunikation abgelaufen? Was macht sie mit mir? Aber heute ganz bewusst. Heute schaue ich es mir quasi von außen an.
Okay. Also nimmst du es, während du da bist, auch sehr bewusst wahr? Also so ein bisschen wie, als wärst du im Zoo oder also so?
Ja, genau. Ja. exakt. Also es hört sich wirklich gemein an. Also wenn man das jetzt jemandem erzählen würde, ja, ich beobachte meine Mutter, wie sie so tickt, hört sich das gemein an, aber es ist de facto so, ja. Mhm. Während der Herbert ja ganz, ganz konkrete Erinnerungen hat, also die sind ihm eingebrannt. Er hat mehr Erinnerungen, als er möchte. Ja. Und bei mir ist das wirklich so, ja,
wenn er hat, glaube ich, keinen Kontakt mehr, gell?
Nein, okay. Er hat jahrelang keinen Kontakt mehr und das ist für Herbert auch absolut sinnvoll.
Ja, okay. Mhm. Aber warum hast du denn damals auch den Kontakt zu ihm abgebrochen dann? Also was hast du ihn zu sehr mit deiner Mutter zusammen, alles verbunden so?
Ja, für mich war das so ein Klumpatsch. Also Herbert und Mutter war diese Riege gegen mich. Die haben mir, also Herbert war natürlich auch beeinflusst davon, von den Gedanken unserer Mutter. Für den war ich halt auch ein Versager oder Nichtskönner oder ja, krieg mein Leben nicht auf die Kette. Und das konnte ich damals nicht mehr brauchen, das musste weg. Da musste er auch weg.
Aber ist ihm das auch bewusst geworden irgendwann?
Ja, jetzt weiß er das.
Also jetzt weiß er das.
Okay. Jetzt weiß er das, ja.
Also damals, als er auf dich zugekommen ist wieder, war es dann auch schon so, dass er irgendwie, also dass er wie gesagt hat, okay, was ist denn jetzt los? Also warum distanzierst du dich so, oder?
Ja, aber eher, also in meiner Erinnerung, eher so als Vorwurf, was tust du uns an? Du meldest dich nicht, okay. Du ziehst dich zurück, du verlässt die Familie, wir machen uns schrecklich Sorgen. Unsere Mutter denkt, ihr bringt euch um. Totaler Blödsinn. Also ich habe nie damit gedroht und auch noch nie daran gedacht. Aber sie hat ihn massiv unter Druck gesetzt, mich zurückzuholen und ihm Angst gemacht. Und bei ihm hat es auch was ausgelöst. Der Herbert hat mich ja auch immer geliebt, genauso wie ich ihn liebe. Und das hat bei ihm gezogen.
Okay. Und hast du dann eben, also würdest du jetzt sagen, dass du bist eigentlich der Ursprung von allem, also der Ursprung der Aufarbeitung eigentlich, bist du, oder? Ist weniger der Herbert. Der Herbert hat eigentlich dann durch dich auch angefangen. Also du bist eigentlich derjenige, der es aufgerüttelt hat alles, oder? Du bist der Bruch in dieser Geschichte.
Also ich habe es schon sehr früh in Frage gestellt. Ich habe auch sehr früh gehandelt und habe mich dann aber wieder in diese Familie eingegliedert und war wieder die brave Tochter, während der Herbert irgendwann gesagt hat, mir reicht es, mir ist es zu viel. Und ich dann wieder gedacht habe, naja, übertreib ein bisschen. Und was will er denn? Er wird doch gut behandelt. Warum regt er sich auf? Und das war eigentlich, glaube ich, das Gute daran, dass wir immer wechselseitig wieder dran waren an dem Thema. Und Herbert hat es jetzt letztlich auch wieder angestoßen.
So, mal ganz kurz zurück zu deinen Kindern. Hat denn deine oder eure Mutter deine Kinder ähnlich dann irgendwann später auch, oder hast du gemerkt, die behandelt, fängt an, die so zu behandeln, wie sie mich behandelt hat?
Ja, insofern, also nicht so extrem. Also sie hat natürlich ein Lieblingskind gehabt. Aha. Das war auch die ganzen Jahre das Lieblingskind. Und als das Lieblingskind sich von ihr zurückgezogen hat, dann wurde es halt ein anderes. Und es ist immer mal wieder ein anderes. Und sie spielte ja auch immer gegenseitig gegeneinander aus. Das macht sie schon. Aber in diesem, sie hatte halt keine Erziehungsgewalt über die Kinder. Und ich, ja, ich hatte auch den Eindruck, dass jetzt der Schaden nicht so groß war. Und ich den Kindern irgendwann auch sagen musste, eure Großmutter war, als ich ein Kind war und Herbert ein Kind war, da war sie deutlich schlimmer.
Ja. Ja, okay. Meine Tochter ist 16, die manche letztens, als wir da waren, zusammen da waren und so, und meine Mutter sagte irgendwas zu mir, irgendwas ganz Merkwürdiges, und ging dann in ihr Zimmer, weil sie hat dann in der Wohnung nochmal so ihr eigenes Zimmerchen, wo sie eigentlich nie rausgeht. Der Rest der Wohnung steht fast, also steht im Grunde leer. So eine sehr merkwürdige Situation. Und meine Tochter schaute mich so an und sagte so, ach Papa, es tut mir echt zu leid für dich. Es ist echt schlimm. Weil ihr das natürlich, sie ist so groß geworden, sie realisiert das sehr stark. Mhm. Und ich habe, aber ich habe, als sie klein war, sehr extremst darauf geachtet. Meine Mutter hat immer ganz gerne gesagt, wenn ich irgendwas nicht so gemacht habe, wie sie sich das vorgestellt hat, dann hat sie mir gesagt, ja, das ist, das sind die, die schlechten Gene deines Vaters, ja. Du bist wie dein Vater, so. Hm. Das wurde damit immer begründet, aber es wurde auch dadurch sozusagen, die eigene Persönlichkeit wurde immer rausreduziert. Also die gab es gar nicht, sondern das kam immer irgendwo anders her. Meistens von meinem Vater, den sie gehasst hat ihr ganzes Leben lang, bis er tot war. Also früh getrennt, aber trotzdem 40 Jahre immer noch hinterher getrauert und gehasst und so, also auch merkwürdig. Und dann und irgendwann bei meiner Tochter fing sie auch irgendwann an, als sie kleiner war, zu sagen, ja, das sind die schlechten Gene ihrer Mutter, weil sie natürlich ihre Mutter auch nicht mochte. Also, ne? Mutter meines Kindes. Und dann gesagt, und da habe ich dann gedacht, genau das Gleiche. Es passiert genau das Gleiche. Und da war ich natürlich sehr schnell darauf, das zu unterbinden, zu sagen, hier ist die Grenze. Und ich weiß mittlerweile auch, dass da auch, da findet, deswegen habe ich auch gefragt, wie ist das mit der Beziehung von deiner Mutter und deinen Kindern? Weil ich finde, die, bei meiner Mutter und meiner Tochter ist faktisch keine Beziehung da. Also meine Tochter macht das so, die weiß in etwa, wie das so läuft. Meine Mutter ist da nicht dran interessiert, die hat da keinen. Die hat Interesse an mir, aber an sonst niemanden. Also so. Und seit ich sie nicht mehr spiegel, hat sie an mir auch gar kein Interesse mehr. Also so, das ist das Einzige, ja. Und das finde ich schon faszinierend letzten Endes, weil eigentlich immer nur geguckt wird, was bringt mir, also wer kann mich, ich würde sagen, wer kann mich spiegeln eigentlich? Wer spiegelt mich? Wen kann ich manipulieren und wer spiegelt mich? Wer gibt mir eine gewisse Größe, ja?
Und so. Ganz genau. Oder wo kann ich Emotionen holen? Bei wem kann ich pieken?
Ja.
Bei wem kann ich stochern? Wo kriege ich eine Reaktion? Und das können die ja meisterhaft.
Ja, jetzt ist es natürlich so, Gott sei Dank bei meiner Tochter, die hat von ihrer Mutter aus, die hat sie Großeltern, die relativ normal funktionieren. Da hat sie das nochmal. Das habe ich in diesem Podcast auch gehört, das war bei euch nicht so, gell? Also bei deinem Mann nicht so, der hatte da auch nicht so, da waren dann gar nicht so richtige Großeltern da, oder? Hat das was mit haben deine Kinder das vermisst?
Ich glaube schon, dass sie auch einen Großvater mal vermisst haben. Also sie hatten ja jetzt nur eine Großmutter und ja, dass generell so Verwandtschaft sehr, sehr dünn besiedelt war. Also wir hatten einfach nicht so viel Verwandte zu bieten. Und das hat denen, glaube ich, schon gefehlt. Auch so Cousins und Cousinen oder dass man einen größeren Familienverbund hat. Das hat denen, glaube ich, schon gefehlt.
War da wenig Familie von deiner Mutter übrig oder wie? Oder war die auch ein Einzelkind oder was war die?
Nein, meine Mutter hatte noch einen Bruder, der ist vor ein paar Jahren gestorben. Und den hat sie eigentlich, glaube ich, auch gehasst. Okay. Jedenfalls hat sie keinen Kontakt groß gehabt zu ihm. Hat im Osten gewohnt. Die sind dann irgendwann in den Westen übergesiedelt vor dem Mauerfall. Und sie hat eigentlich so sporadisch Kontakt gehabt, aber eigentlich hat sie ihn nicht gemocht. Und da war auch kein Verhältnis. Also ich weiß nicht, welches Verhältnis jetzt mein Onkel zu meiner Mutter gehabt hat, aber sie von sich aus nicht und sie ist auch nicht zu seiner Beerdigung gegangen.
Okay.
Obwohl die in der gleichen Stadt stattgefunden hat. Also sie hätte dafür nicht 800 Kilometer fahren müssen oder so.
Ah, Wahnsinn.
Eiskalt.
Ja. Also das ist, genau, ja. Also bei uns auch die Familie war sehr, da waren sehr wenig da. Mein Onkel, der da im Grunde auch das goldene Kind war, ist trotzdem nicht, auch nicht zur Beerdigung meiner Großmutter dann gegangen, war immer nur ab und zu da, um irgendwas zu holen, Geld oder irgendwas, also hat aber nie, also so ganz komische Konstellationen letzten Endes, wo man so denkt, die ganze Familie hat einen Dachschaden, also nicht nur einer, sondern alle sind irgendwie schräg und alle geprägt voneinander und allen ist es nicht so bewusst, was eigentlich passiert und nur durch dieses Bewusstwerden kann das gebrochen werden generell, deswegen, ja, also das glaube ich tatsächlich.
Genau, ja, wir hatten auch das Gefühl, unsere ganze Familie hat einen Dachschaden. Ich glaube, meine Kinder sagen das auch oft. Warum ist unsere Familie so kaputt? Er kann ja auch nur sagen, ja, ich weiß es auch nicht.
Ja. Als ihr diese Idee hattet für den Podcast, kam die Idee vom Herbert oder von dir?
Das war Herberts Idee. Der hat mich schon jahrelang damit, war der hinter mir her und hat gesagt, wir müssen das machen, wir müssen das erzählen. Und ich habe immer gedacht, ja, lass mich.
Okay, aber was hat dazu geführt, dass du dann eingewilligt hast?
Erstmal hatte ich jahrelang Zeit, mir das zu überlegen. Und dann habe ich mir das ja noch schön geredet und habe gedacht, okay, ich gehe so weit, wir machen einen Podcast. Podcast heißt ja nicht unbedingt zwangsläufig, dass wir zu sehen sind. Das könnte ich mir noch vorstellen. Und so habe ich eigentlich eingewilligt und gesagt, okay, lass es uns jetzt machen, weil wir jetzt auch schon ein bestimmtes Alter haben. Und wenn wir warten, es hört sich auch wieder gemein an, aber bis unsere Mutter tot ist, wer weiß, ob wir das dann noch auf die Beine stellen. Wir fangen einfach jetzt an. Jetzt ist die Zeit, jetzt hauen wir es raus.
Und war das für dich okay dann am Anfang? Hast du das bereut? Hast du dich befreiter gefühlt?
Also erstmal bei den ersten Aufnahmen habe ich mich quasi fast an Herbert festgekrallt und habe mit zitternder Stimme ins Mikro gehaucht. Und man hört das auch in den ersten Folgen. Die sind wirklich davon geprägt. Also ich habe ein Piepsstimmchen und wirklich Herbert musste aufpassen, dass ich nicht aus den Latschen kippe und gleichzeitig moderieren und gleichzeitig auch von seiner Kindheit erzählen. Und er hat das wirklich schwer am Anfang.
Okay.
Aber dann hatte ich das Gefühl, da passiert was, auch in mir, da geht es weiter, da öffnet sich was, da passiert was mit mir, was ich schon jahrelang nicht mehr gemerkt habe. Und von daher, also auch aus heutiger Sicht, ein Jahr zurückblickend, war es super genau richtig. Es war perfekt, es war genau richtig.
Ja gut, und dann halt ja auch, dann irgendwann gab es ja auch eine Bildversion, gell? Also jetzt kann man euch ja auch sehen. Also
ja.
Kann man auch sagen, ja.
Also meine Kinder haben gesagt, ihr mit euren, weiß ich nicht, Filmchen, die ihr da drunter legt unter eure Stimmen, dass die Leute wollen euch sehen, glaubt es uns. Yeah. Und sie hatten recht, das stimmt.
Ja, das stimmt auch.
Das macht viel aus.
Ja, das macht viel aus. Ich finde das trotzdem interessant, auch diese, also wie das bearbeitet wird und so weiter, wie du jetzt sagst, mit Filmchen oder so kleinen Special Effects sozusagen, die dann da eingestreut werden, ist es trotzdem super. Ich habe das ja auch so mitgekriegt. Also ich hatte ja den Herbert, das ist ja auch schon ein bisschen her, wo ich den das erste Mal kennengelernt habe, in der Sendung hatte, dann habe ich mitgekriegt, er macht diesen Podcast und so. Und ich war, muss ehrlich sagen, ich war auch tatsächlich überrascht, wie das dann einschlägt irgendwann. Also weil am Anfang war das ja noch nicht so und dann auf einmal ist das ging das wie viral, also die Leute haben da total drauf reagiert und auf einmal ist es eine Instanz, ja, sozusagen so ein Narzissmus-Ratgeber, ja, kann man fast sagen, für viele Leute geworden. Das finde ich schon faszinierend, also das ist schon Wahnsinn, ja.
Absolut. Ja, damit habe ich nicht gerechnet. Ich habe gedacht, wir sind so eine kleine Gemeinschaft, wie so eine Selbsthilfegruppe, da schreiben ein paar so Kommentare und sagen, finden wir gut oder haben wir ähnlich erlebt. Und es war auch wirklich, wie du sagst, ganz lange eigentlich auf so einem Stand, auf so einem Plateau hängen geblieben.
Ja.
Und ich glaube auch tatsächlich, dass es mit diesem, dass wir uns zeigen, noch dazu geführt hat, dass es viraler geht.
Ja, genau. Das glaube ich auch. Ist denn dieses, und ich glaube, das habe ich den Herbert auch mal gefragt, ist das irgendwann aufgearbeitet, auch in dem Podcast, dass ihr sagt, jetzt sind wir am Ende angekommen, oder denkst du, das ist so eine never-ending Story, also dass da gibt es immer wieder neue Sachen auch für dich selber zu entdecken?
Ich habe das Gefühl für mich, meine Liste ist wahnsinnig lang. Ich kann das noch Jahre machen.
Okay.
Bei Herbert sieht das, glaube ich, anders aus. Er sieht das, glaube ich, ein bisschen anders, aber von meiner Seite aus, ich habe ja noch lange nicht alles erzählt. Ich habe noch lange nicht alles aufgearbeitet, öffentlich. Und ich könnte mir vorstellen, dass das noch eine ganze Weile so weitergeht. Von meiner Seite aus.
Weiß eure Mutter, dass ihr diesen Podcast macht?
Nein, das weiß sie nicht. Sonst wären wir wahrscheinlich schon geteert, gefedert und enterbt. Und es macht ja auch keinen Sinn, ihr das zu sagen oder mitzuteilen. Und wenn sie es halt irgendwann mal erfährt, dann ist es so. Da mit diesem Risiko müssen wir dann halt leben. Genau, aber sie, also aktiv würden wir es ihr nicht sagen, sagen wir es mal so.
Ja, okay, alles klar. Also ich meine, deswegen, das meinte ich ja auch so ein bisschen dann bei meiner Mutter. Ich habe für mich dieses Ding gehabt, dass ich gedacht habe, also ich meine, wie gesagt, ich habe das ja nicht als Schwerpunkt hier in meiner Sendung, sondern ich habe es immer mal wieder vielleicht. Aber dass ich gesagt habe, ja gut, das ist so wie der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht. Also so, ja. So ist das halt, das ist halt so. Da muss man halt gucken, wie man sein Leben lebt. Irgendwann kommt halt vielleicht auch mal, das ist wie so ein Boomerang, irgendwann kommt vielleicht auch mal was zurück.
Ja,
damit
muss man rechnen.
Damit muss man rechnen, so. Deswegen, und ich finde, also für mich, auch wenn ich das nur ab und zu eben einstreue oder so wie jetzt, für mich ist es trotzdem jedes Mal auch eine Befreiung. Und ich musste aber auch mich, glaube ich, dahin überwinden, das einfach anzusprechen und zu sagen, ja, es ist auch in Ordnung, das anzusprechen. Ja? Weil man, wie wir ja auch jetzt schon erörtert haben, man ist so gefangen in diesem, darüber spricht man nicht. Man ist da so extremst gefangen. Ja,
ja, total. Und es gibt ja auch Reaktionen der Leute, und davor hatte ich persönlich Angst, die das genau auch kommunizieren. Ne? Und die sagen, um Gottes Willen, was tut ihr da?
Ja.
Das ist doch eine Sünde. Ne? Das kann man nicht machen.
Ja.
Und Gott sei Dank kam das bei uns relativ spät. Also wir hatten ein paar Monate mit nur netten Kommentaren und hatten ein bisschen Zeit, ich hatte Zeit, mich da einzugrooven und zu denken, na gut, je mehr Reichweite man hat, desto mehr zieht man halt auch Leute an, die das nicht gut finden.
Ja, na klar, das gehört dazu. Und ich meine, früher, also die Reichweite hat sich ja insgesamt eben verändert, auch durch das Internet. Früher hätte man vielleicht ein Buch drüber schreiben können, heute kann man das halt einfach so mit ein paar Klicks machen. Und das heißt, letzten Endes hat die Technik auch eigentlich geholfen, dass man sowas verbreiten kann, ja, also schneller verbreiten kann. Ich glaube, das ist, spielt, glaube ich, auch eine gewichtige Rolle, dass das so möglich geworden ist. Vielleicht hätten Generationen vor uns das auch schon gemacht, wenn sie diese Möglichkeiten gehabt hätten, das auch so schnell zu verbreiten und auch so authentisch zu verbreiten. Wenn du jemanden siehst, der dir das erzählt, ist ja auch nochmal anders vielleicht, als wenn du ein Buch liest. Ja? Hm. Wenn du jemanden echten siehst, der sagt, das ist mir passiert, und dann sagst du, Moment mal, mir auch, dann hast du eine ganz andere Verbindung dazu. Und so, also ich glaube, das ist ein Phänomen, was in unserer heutigen Zeit eben jetzt erstmal entstanden ist. Ja? Wir sind eigentlich vielleicht sogar fast die Ersten, die damit beginnen. Ja? So. Schon sehr interessant. Ja.
Ja,
ja, liebe Uta, ich würde sagen, wir kommen zu einem guten Ende. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Euren Podcast, der erscheint, jetzt muss ich nochmal fragen,
Zweiten Sonntag.
Jeden zweiten Sonntag.
Genau.
Erscheint der.
Genau.
In Bild und Ton, ja?
Also in Bild und Ton.
Und Ton, genau. Ja, ich verlinke hier unten alles. Hier in den Shownotes kann man das überall sehen nochmal, wen es interessiert. Und ich glaube schon, dass es viele Leute interessiert. Witzigerweise erhalte ich auch, also der Herbert kommentiert ja auch immer noch. Also ich erhalte auf dieses Video von ihm mit ihm ganz immer noch Kommentare. Die, also immer von Gleichgeschädigten, die sagen, ihr sprecht uns aus dem Herzen. Der Herbert kommentiert das dann auch immer. Ich mache das gar nicht, aber er ist auch immer ganz schnell, also er guckt auch wohl immer noch und so. Und das finde ich faszinierend, weil es ist, geht mir mit ganz wenigen Sendungen auch so.
Ja, tatsächlich, ist das so.
Ja, ist wirklich so. Also das ist, ist wirklich ein großes Anliegen. Da ist wirklich ganz viel Bedarf da. Ja,
ja, das ist so. Es.
Und ich hoffe, dass wir auch heute wieder ein bisschen so, ja, nochmal eine Art Hilfe sein konnten oder eine Möglichkeit sein konnten für Leute, Dinge vielleicht nochmal neu zu reflektieren, ja. Weil das finde ich immer ganz, ganz wichtig. Man macht sowas zwar, aber ich finde, und deswegen finde ich es auch schön, dass ihr eigentlich auch dranbleiben und es immer wieder macht, weil man braucht, man muss, und du sagtest es vielleicht ja auch so ein bisschen, wie wenn du deine Mutter besuchst, man muss es manchmal immer wieder hören, man muss es immer wieder auffrischen, ja.
Genau.
Weil immer wieder was Neues, man verändert sich selber und dann kommt wieder was dazu oder man vergisst Dinge. Das ist eigentlich ganz, ganz wichtig.
Ganz genau.
Also, liebe Uta, ich wünsche dir und natürlich auch dem Herbert und euch alles Gute, ganz viel Kraft bei der weiteren Aufarbeitung. Ja, und freue mich auf die nächste Episode.
Ja, ja, vielen Dank, Chris. Es war mir eine große Ehre, dass du mich eingeladen hast und ich wünsche dir auch alles Gute für deine Sendung. Und ja, wir sehen und hören vielleicht noch voneinander.
Ach, mit Sicherheit. Wir bleiben natürlich lose in Kontakt und hoffentlich sehe ich dich auch bald im Fernsehen. Überleg's dir.
Ja, ich überleg's mir.
Okay.
Kann noch ein bisschen dauern.
Kann noch ein bisschen dauern, aber dann, ja. Dann bist du in jeder Sendung. Aber immer
in jeder Sendung.
Und hast auch irgendwann deine eigene vielleicht.
Natürlich,
selbstverständlich. Wer weiß. Okay. Also in dem Sinne, mach's gut, liebe Uta. Ja? Ciao, ciao.
Du auch. Bis dann. Ciao.